So, hallo und herzlich willkommen zu unserem achten Web-Talk. In unseren Web-Talks beschäftigen wir uns immer mit Fragen rund um das Thema Beschäftigung in der Transformation der Automobilindustrie. Heute ist mein Kollege vom IMO-Institut da, der Willi Ruppert. Hallo Willi. Du machst IT-Beratung am Institut. Eines der Themen, die dabei unter anderem wichtig sind, sind digitale HR-Systeme. Um die soll es heute gehen. Und das Gespräch führt meine Kollegin Silvia Stieler. Hallo Silvia.
Hallo miteinander, hallo Willi. Ich freue mich wieder über ein neues Thema zu sprechen. In der Transformation hören wir ja ganz viel dieses Thema Personalentwicklung, Personalarbeit als ganz zentraler Faktor für die Transformation in den Unternehmen. Gleichzeitig kriegen wir von dir in der Arbeit mit, dass sich Personalarbeit verändert, auch in der Transformation durch Digitalisierung. Jetzt kann digital ganz viel sein, von einer Excel-Tabelle bis zu einem Cloud-Service. Du hast ja in deiner Funktion als Berater mit vielen Betriebsräten zu tun, was da gerade passiert unter dem Stichwort der digitalen HR-Systeme. Da würden wir einfach mal mit einsteigen, dass du das dich deine Person, deine Arbeit, aber auch die digitalen HR-Systeme kurz beschreibst, was da gerade aktuell ist.
Ja, sehr gerne, Silvia. Ich mache jetzt seit über 25 Jahren Beratung für Betriebsräte im IMO-Institut und habe eigentlich in der ganzen Zeit auch immer Beratung zu HR-Systemen geleistet. Die haben sich in der Zeit natürlich dramatisch verändert. Da kommen wir ja im Laufe des Gesprächs nochmal mit dazu. Wir beraten die Betriebsräte, dass sie aus Sicht der Beschäftigten diese IT-Systeme und eben jetzt speziell diese HR-Systeme so gestalten, dass die Risiken, dass die Auswirkungen auf die Beschäftigten eher minimiert werden, beziehungsweise dass die Beschäftigten auch ihre Chancen oder ihre Ansprüche an solchen Systemen realisieren können. Und das ist, glaube ich, heute auch spannend. Was passiert denn da? Da muss man zunächst mal vielleicht dazu sagen, was verstehen wir denn unter digitalen HR-Systemen? Da hatten wir in der Einleitung kurz nochmal auch versucht, das nochmal ein bisschen zu spezifizieren. Also ich würde digitale HR-Systeme so beschreiben, das sind in aller Regel Cloud-basierte Systeme, Software as a Service, also keine Software, die in dem Unternehmen installiert ist, sondern die werden über Plattformen zur Verfügung gestellt. Das sind in der Regel integrierte Plattformen, wo verschiedenste Funktionen der Personalwirtschaft auf so einer Plattform abgebildet wird. Das sind so die großen bekannten Plattformen, die meisten Unternehmen auch kennen, sind SuccessFactors, das ist sicherlich der Platzhirsch da am Markt von SAP. Workday ist außerhalb Deutschlands sehr verbreitet, in Deutschland nicht so sehr, weil es bestimmte Nachteile hat. Das System kann zum Beispiel Tarifverträge nicht abbilden und solche Dinge. Aber so, das sind so die großen Systeme. Daneben gibt es aber eine ganze Vielfalt an weiteren Systemen, die auch in der Regel Cloud-basiert sind. Loga, Cornerstone on Demand. Da gibt es eine ganze Latte von weiteren Systemen.
Du hast das Stichwort integriert genannt. Die Arbeit einer Personalabteilung besteht ja aus ganz vielen einzelnen Tätigkeiten. Das integriert würde ich als so einen Hinweis darauf sehen, dass möglichst alles aus einer Hand, aus einem Guss besteht. Gibt es das schon?
Ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz wesentliche Frage, dass man sich zunächst mal auch überlegen muss, was sollen denn diese Tools abbilden? Personalarbeit ist sehr, sehr vielfältig. Und ich würde für mich mal so eine Kategorisierung vornehmen, dass wir halt so drei unterschiedliche Bereiche haben, die jetzt im Hinblick auf ein digitales HR-System abbildbar sind und gemacht werden. Das eine ist natürlich ist die Kernfunktion jedes HR-Systems. Das wird auch immer in allen Unternehmen benutzt. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Datenbank, Personalstammdatenverwaltung, wo einfach, wenn ein Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, werden bestimmte Daten aufgenommen, wie alt ist der, was für eine Kontonummer hat der, wie heißt der denn, wo wohnt er denn, solche Dinge. Das findet natürlich in jedem Unternehmen statt und das findet auch nicht im Papier statt, sondern das findet immer in irgendeinem Datenbanksystem statt. Das sind so die Kernfunktionen, das ist Bestandteil jedes HR-Systems. So, dann haben wir klassische angedockte Funktionen in solchen HR-Systemen und die bieten auch alle integrierten Plattformen an. Die werden aber häufig in Betrieben mit separaten Systemen geführt, weil die nicht strategisch relevant sind. Das sind zum Beispiel die Gehaltsabrechnung. Also viele, ich habe vorhin auch gesagt, Workday kann zum Beispiel keine Tarifverträge, keine tariflichen Gehaltsbestandteile abbilden. Da verwendet man dann oft ein separates Gehaltssystem, das dann aus dieser Kernfunktion die Stammdaten zur Verfügung gestellt kriegt. Weitere klassische Systeme, die jetzt nicht strategisch für die strategische Personalarbeit relevant sind, sind zum Beispiel das Bescheinigungswesen, dass man irgendwelche Krankmeldungen, dass man irgendwelche Informationen an Sozialversicherungen, an Finanzamt und so weiter erzeugt. Klassisch auch Arbeitszeitmanagementsysteme, die also nicht die Erfassung, sondern die Verarbeitung der Arbeitszeiten, Konten, Arbeitszeitkontenführung, Abwesenheiten verwalten, also Positiv- und Negativzeitwirtschaft. Solche Systeme, das sind oft auch Systeme, die werden auch in vielen Unternehmen auch außerhalb dieser Plattformen geführt. Auch die elektronische oder die manuelle Personalakte, das wäre so ein klassisches System, das jetzt keine strategische Relevanz hat für die Unternehmen, gleichwohl wichtig ist für die Unternehmen. Das sind schon wichtige Funktionen. Wenn ein Beschäftigter kein Geld mehr kriegt, dann ist die Party schnell zu Ende. Aber das, damit mache ich keine strategische Personalarbeit. Und jetzt kommen wir zu den strategischen Funktionen, die jetzt auch im Hinblick auf Transformation für uns wichtig sein können. Das ist einmal natürlich der ich gehe es jetzt mal an dieser Customer Journey entlang, also an diesem oder Talent Journey, wie das manche Unternehmen bezeichnen. Also die Reise des Beschäftigten von vom Lesen der Stellenanzeige bis zur Entlassung. Also Recruiting, Onboarding ist so ein ganz wesentliches Kernmodul, das auch immer wichtiger wird im Kampf um die richtigen Fachkräfte. Dann haben wir so das klassische Thema Personalentwicklung, Learning Management Systeme, auch so Fragestellungen wie Führungskräfteentwicklung, Nachfolgeplanung. Das sind so klassische integrierte Systeme. Und dann haben wir so diesen Bereich der Leistungssteuerung, Performance Management. Da gehören so Geschichten wie MBOs, Management by Objective, Zielvereinbarungen rein, aber auch Leistungsentlohnung. Also das muss nicht zwangsläufig entlohnungsrelevant sein, aber das wird so in diesen Systemen geführt. Und das sind natürlich strategische Funktionen, weil die mit der Unternehmensstrategie zu tun haben.
Das ist ja eine Menge an Daten, die in diese Systeme einfließen. Du hattest ja gesagt, dass es praktisch das ganze Erwerbsleben begleiten soll, also von der ersten Bewerbung über Zielvereinbarungen, Personalentwicklungsgespräche, alles Mögliche. Wie kommen denn die Daten da rein?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also zum Beispiel haben wir da gibt es unterschiedliche Schnittstellen. Wir haben meistens in diesen Recruiting-Systemen, die nutzen dann auch Plattformen, StepStone und LinkedIn und solche Dinge, die völlig außerhalb des Unternehmens auch stattfinden, wo Stellenanzeigen geschalten werden, wo auch Bewerbungsprozesse stattfinden. Da werden diese Daten, Lebenslauf, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Skills, die ein Beschäftigter mitbringen soll, dann hochautomatisiert auch in diese Systeme übertragen. Dann werden auch in Personalentwicklung, Personalgesprächen und so weiter, stellen diese Systeme auch Formulare zur Verfügung, wo dann Beschäftigte bzw. Vorgesetzte dann selbst ihre Eintragungen machen Das führt dann häufig dazu, dass quasi auch diese klassische Personalarbeit auch ein Stück weit verlagert wird. Also entweder Richtung hin zu den Vorgesetzten oder eben auch hin zu den Beschäftigten selber. Das sind diese klassischen Employee Self-Service, Management Self-Service, wo also Beschäftigte einfach über Self-Service-Möglichkeiten, Portale, Schnittstellen selber ihre Personaldaten einpflegen. Also die administrative Personalarbeit, die verlagert sich tatsächlich immer mehr weg von der Personalwirtschaft hin zu den Fachbereichen, hin zu den Beschäftigten selber, beziehungsweise zu deren Vorgesetzten. Also das ist ja immer so ein Spiel, was darf der Beschäftigte eintragen, wo muss sein Vorgesetzter was genehmigen, was trägt der Vorgesetzte ein und solche Dinge.
Und das bringt die Beschäftigten ja dann auch in eine Bringschuld. Ich meine, anderes Beispiel, aber ich habe jedes Jahr, wenn ich den Stromstand durchgebe, kämpfe ich damit, dass ich per Post benachrichtigt werden will, weil eine E-Mail bei mir einfach untergeht. Und das Risiko sehe ich da ja schon auch, dass ich als Beschäftigte dran denken muss, habe ich jetzt nachgepflegt, habe ich die Daten eingegeben, habe ich das nachgepflegt, habe ich Bescheinigungen hochgeladen.
Genau. Da entsteht natürlich ein Risiko für den Beschäftigten, zumal man ja immer überlegen muss, in solchen integrierten Plattformen, also wo diese Personalarbeit tatsächlich auf dem System stattfindet, da findet auch nur das statt, was im System drin ist. Das heißt also, wenn ein Beschäftigter, häufig ist es so, dass diese Systeme bieten ja auch den Beschäftigten eine Möglichkeit an, ein Profil anzulegen von sich und möglichst und auch freiwillig, es wird oft in Betriebsvereinbarungen so vereinbart, dass das nicht zwingend ist. Der Beschäftigte kann da was reinschreiben, wenn er Lust hat. Was hat er denn für Hobbys? Was hat er denn für Interessen? Ist er mobil? Hat er kein Problem damit, auch mal auf eine Dienstreise zu gehen? Und all solche Fragestellungen, das geben dann die Beschäftigten ein in das System oder sie geben es nicht ein. Aber wenn sie was nicht eingeben, also wenn das System diese Daten nicht hat, dann findet es halt auch nicht statt. Also dann wird es auch nicht berücksichtigt in der Personalarbeit. Und das kann natürlich schon auch eine Konsequenz für den Beschäftigten haben. Die sind dann sehr hin und her gerissen. Wir spüren das auch immer, weil wir ja eigentlich so aus einer Richtung kommen, gerade die Betriebsräte und auch viele Beschäftigte, nicht so sehr viel persönliche Dinge von sich preiszugeben. Und natürlich muss ich meinem Arbeitgeber sagen, wann ich gekommen bin und wann ich wieder gegangen bin und vielleicht auch, welche Arbeitsleistung ich am Tag über verrichtet habe. Aber in der Regel sind wir sehr zögerlich, wenn wir denen sagen, ich engagiere mich in meiner Freizeit ehrenamtlich in der Feuerwehr oder ich mache dieses und ich mache jenes. Das spielt aber zunehmend eine Rolle jetzt für die Personalwirtschaft, weil die Systeme, die da dahinter stehen, natürlich den Beschäftigten versuchen zu beurteilen und dann eine Leistungsbereitschaft rauslesen wollen oder Flexibilität oder Veränderungsbereitschaft und bestimmte Charaktermerkmale des Beschäftigten und dafür brauchen sie eben diese Daten. Und wenn ein Beschäftigter sowas nicht eingibt, dann findet er halt nicht statt.
Und das ist ja ein deutlicher Wechsel, wenn ich, ich denke, ich habe sicher Gespräche zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten, wo die Beschäftigten erzählen, dass sie am Wochenende mit der Feuerwehr dies oder jenes gemacht haben, weil sie ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten haben. Das wird ja aber jetzt abgelöst von diesem unpersönlichen, von dieser unpersönlichen Datenbank, die dann diesem HR-System hinterliegt und wo die Beschäftigten auch keinen Einfluss mehr drauf haben, wie die ausgewertet und wie das ausgelegt wird, was in den jeweiligen Daten drin steht.
Genau, das ist ein Riesenproblem. Das ist eigentlich auch, ich bin ja Datenschützer und auch Datenschutzbeauftragter und aus der Datenschutzsicht ist sowas gar nicht zulässig. Ich darf gar keine Daten erfassen von Beschäftigten, wenn ich denen nicht den Zweck sagen kann. So, und dann muss das, man müsste das transparent machen. Wenn ich sage, sag mir mal, was du in deiner Freizeit machst, dann müsste ich dem ja sagen, wofür brauche ich das? Also wie ist denn auch vielleicht sogar runter bis, wie ist der Algorithmus? Also was hat das für einen Einfluss auf dein zukünftiges Gehalt, ja, ob du bei der Feuerwehr dich engagierst oder nicht. Und das wird natürlich nicht gesagt. Also das findet ja auch so einfach nicht statt. Und das ist ein Riesenproblem, auch für die Beschäftigten, weil die eben nicht überblicken können. Und zwar nicht, weil sie dumm sind, sondern weil das gar nicht ihnen ermöglicht wird, weil sie diese Zusammenhänge auch nicht, weil die nicht transparent gemacht werden. Und ich glaube auch, mit zunehmender Einführung von KI-Systemen wissen das auch Personale nicht, wie das einfließt. Wenn ich meinem Vorgesetzten in einem vertraulichen Gespräch sage, dass ich am Wochenende wieder Feuerwehreinsatz hatte, dann weiß ich, dann hat der Verständnis dafür, wenn ich am Montag später auf die Arbeit komme, weil er dann weiß, der hat die Nacht sich da an irgendeiner Brandwache da um die Ohren geschlagen und das ist für mich völlig okay. Ja, das ist kein fauler Mensch, sondern im Gegenteil. So, wenn ich aber sowas eingebe in eine Datenbank und ich habe keine Ahnung, was damit gemacht wird und wer das liest. Ich habe auch keinen Filter meines Vorgesetzten zum Beispiel, der auch andere Aspekte von mir kennt, dann wird es natürlich schwierig. Und da sind viele Beschäftigte auch sehr zögerlich, das zu benutzen, also da Daten einzugeben. Und damit funktionieren solche Systeme auch nicht so wie gewünscht, also wie das aus Beschäftigtensicht gewünscht wird, dass da auch Beschäftigte gleiche Chancen haben und dass Beschäftigte, wenn sie möglichst viel von sich preisgeben, auch möglichst gute Chancen, Karrierechancen und sowas haben. Das ist ein Riesenproblem. Und ich habe vorhin das Stichwort KI angesprochen. Da wird es natürlich noch mal schwieriger, weil eine KI sich ja dadurch auszeichnet, dass es eben kein linearer Algorithmus ist. Ich gebe Feuerwehr ein und dann wäre ich automatisch Führungskraft. So funktioniert es ja nicht. Gott sei Dank. Ich bin nicht bei der Feuerwehr, will aber auch keine Führungskraft werden. Aber so einfach ist der Zusammenhang nicht. Und wie die Zusammenhänge dann gestaltet werden aus einer Vielzahl von Daten, die im System vorliegen, das ist für den Beschäftigten nicht mehr abbildbar. Und dann kommt auch nochmal ein Problem dazu, das sehen wir auch häufig in den Betrieben, dass es unterschiedliche Einschätzungen über den Beschäftigten, die bisher der Vorgesetzte in seinem Kopf hatte, die es immer gegeben hat, die sollen jetzt in diesen Systemen stattfinden. Man will aber den Beschäftigten das nicht mitteilen, was man denn für eine Einschätzung über seine Leistungsbereitschaft oder über seine zukünftigen Karrierechancen oder den merke ich mir mal vor, der wird mal eine tolle Führungskraft oder so. Das will man dem vielleicht am Anfang gar nicht sagen. Und das ist natürlich schwierig, auch aus Datenschutzgründen, weil der Beschäftigte natürlich immer einen Anspruch drauf haben muss, die von ihm automatisiert verarbeiteten Daten zu kennen und die Parameter zu kennen, unter denen diese verarbeitet werden. Und das ist eine neue Schwierigkeit oder ein neues Problem in solchen Systemen. Und je mehr Daten in solchen Systemen natürlich über den Beschäftigten verarbeitet werden und je intransparenter die Verarbeitung wird, auch gerade mit KI-Systemen, desto schwieriger wird das Problem.
Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen ernüchternd. Nichtsdestotrotz setzen Firmen die Systeme ja ein. Und verfolgen damit eine Entlastung ihrer Personalabteilung von den Routinetätigkeiten. Begründet wird es ja damit, dass die sich dann mehr um Strategien kümmern können. Und du hattest ja vorhin bei der Frage nach den Funktionen der oder bei der Beschreibung der Systeme nach Funktionen auch nochmal stark zwischen diesen klassischen eher verwaltenden Tätigkeiten unterschieden und der Frage der strategischen Personalarbeit. Was ist denn da dran? Weil jetzt gerade mit Blick auf Transformation ist ja diese Frage der strategischen Personalarbeit eine ganz zentrale.
Also die Personalabteilungen oder Personalwirtschaft, die mussten natürlich mit solchen Systemen sehr, sehr viel mehr die Strategie dahin entwickeln und sagen, was sind denn Kernkompetenzen von den Beschäftigten. Welche Skills wollen wir denn haben? Welche Skills brauchen wir denn zukünftig für die Beschäftigten? Das muss natürlich dann entsprechend auch in diesen Systemen abgebildet werden. Auch diese Frage, was will ich denn von meinen Beschäftigten wissen, was will ich nicht wissen? Spielt zunehmend eine Rolle. Die operative Umsetzung, also wenn ich so eine Strategie mal entwickelt habe, wie das dann praktisch durchgeführt wird, das macht das System, beziehungsweise machen dann die Beschäftigten selber. Es gibt Unternehmen, die nutzen zum Beispiel so Marketplaces, wo das Unternehmen sagt, so da kann jeder irgendwie so eine ehrenamtliche Aufgabe anmelden und dann können sich Leute dafür bewerben und sagen, so wir machen mal am Wochenende für den Kindergarten irgendwie Gartengeräte neu und fördern dann solche Dinge. Und da steckt ja eine Personalstrategie dahinter. Da steckt ja irgendwas dahinter, dass man sagt, so wir wollen die Leute aus ihrem aus ihrem Fachgebiet mal rausholen, dass die mal über den Tellerrand denken. Und das ist ja eine strategische Personalarbeit, zu sagen, will ich, dass die Beschäftigten ihren Job einfach machen und gut machen? Oder will ich, dass die Beschäftigten flexibel sind, dass die über den Tellerrand denken, dass die ja, für Veränderungen auch offen sind, dass die auch gerne mal was Neues ausprobieren? Und da kann man dann solche Dinge dann festlegen. Also das sind so ja, Möglichkeiten, das kann ich mit dem System dann gut abbilden. Aber ich muss natürlich vorher eine Strategie dafür haben. Also die Systeme können alles. aber ich muss natürlich als Unternehmer wissen oder als Personalwirtschaft wissen, was ist denn meine Strategie?
Ja, und helfen die auch jetzt, wenn ich in der Transformation stecke, muss ich ja an, also ist ja die Frage, wo gehe ich denn hin in diesen Veränderungen meiner Branche? Wir gucken im Projekt ja stark auf die Zulieferindustrie. Jetzt ist dieses, was du sagst, über den Tellerrand blicken, ja so ein erster Baustein da drin, dass ein Unternehmen sich verändern kann. Gibt es was, welche Unterstützung bieten die Systeme denn da noch? Oder also gibt es da noch mehr?
Also in der Personalentwicklung, im Personalqualifizierungsbereich hat der Wechsel eigentlich schon länger stattgefunden. Da gibt es jetzt keinen klassischen, so wie wir das früher mal gelernt haben, wo auch die Mitbestimmung drauf aufsetzt und Qualifizierungsplan und dann sagt so, die und die Beschäftigten, die will ich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auf das und das Level qualifizieren. Das findet so eigentlich nicht mehr statt. Sondern da gibt es halt Plattformen, da gibt es eine Vielzahl an auch kleineren Qualifizierungsmodulen, Angeboten und da können sich Beschäftigte nach Interesse irgendwelche Selbstqualifizierungen raussuchen. Sie kriegen dann, das wird natürlich im Hintergrund auch meistens von der KI dann auch mit protokolliert bzw. überwacht. Sie kriegen dann Empfehlungen, so nach dem Motto, Kunden, die dieses Buch kauften, die haben auch jenes genommen. So werden dann auch Qualifizierungspfade dann automatisiert erzeugt. Und die Personalwirtschaft sieht dann halt, welche Skills entwickeln sich denn in welchen Bereichen, wo sind Defizite und können dann da quasi einsteuern. Aber die praktische Arbeit, das findet dann so nicht mehr statt von der Personalwirtschaft. Also da gibt es niemanden, der sagt, ich setze mich hin und mache einen Qualifizierungsplan. Das wird so gar nicht mehr stattfinden. Also da glaube ich, da können auch solche Systeme auch eine Hilfeleistung machen, wenn denn das Unternehmen tatsächlich auch strategisch steuert. Also da muss ich natürlich dann auch, ich könnte so ein System auch nutzen und sagen, so, die machen, was sie wollen und dann, ich gucke mir das gar nicht an. Dann erreiche ich natürlich nichts aus Unternehmenssicht, sondern dann qualifizieren sich die Leute nach Lust und Laune. Das muss natürlich gesteuert werden. Da brauche ich natürlich auch eine Strategie dahinter. Aber die operative Umsetzung, also das, was dann, wo man normalerweise sagt, so, ich habe so ein strategisches Bild, wo will ich denn hin mit meinen Beschäftigten und wie breche ich das jetzt runter, was muss ich denn konkret machen? Also dieses Runterbrechen, dieses, was muss ich konkret machen, das findet mehr oder weniger automatisiert statt in diesen Systemen. Aber das Leitbild muss ich natürlich trotzdem als Unternehmen vorgeben. Also da sehe ich die Chance auch der Personalabteilung, dass die viel mehr strategisch denken, dass die viel mehr in dieses komplette Bild reingehen und sagen so, das ist das ganze Bild, da wollen wir hin. Wir gestalten dann die Rahmenbedingungen für diese Systeme so, dass wir die Beschäftigten dahin lenken.
Das ist ja auch eine große Entlastung für die Führungskräfte, die ja oft oder die stark gefordert sind, wenn eigentlich die Frage nach Qualifizierung an ihnen hängt und sie den Beschäftigten sagen müssen, das und das ist wichtig und mach doch mal dieses und das baut auf deinen Fähigkeiten auf. Da kommt ja ganz oft, dass es die Führungskräfte eigentlich in ihren Aufgaben auch überfordert und damit auch eine Unzufriedenheit bei den Beschäftigten entsteht. Und wenn ich sage, das System unterstützt erstmal auch unabhängig von den jeweiligen Vorgesetzten, ist es ja schon, kann das eine große Chance sein, wenn ich tatsächlich gut geregelt habe, dass alle Beschäftigten auch Zugriff haben oder dieses System für sich nutzen können.
Ja, also in dem Fall ist es tatsächlich eine Entlastung. Allerdings kriegen wir die Rückmeldung von den Vorgesetzten, dass dadurch, also mit diesem Punkt, was nicht digital ist, also was nicht im System ist, findet auch nicht statt, die Rückmeldung, dass das für die Führungskräfte deutliche Mehrbelastung auch stattfindet, dass sie zum Beispiel häufiger Mitarbeitergespräche machen müssen, dass sie die auch dokumentieren müssen in den Systemen. Und wie gesagt, diese ganze administrative Personalarbeit, die bleibt dann eben das, was halt früher vielleicht eine Personalabteilung gemacht hat, das bleibt halt alles an den Vorgesetzten hängen. Die Personalabteilung hat mit diesen Personalgesprächen gar nichts mehr zu tun. Und da müssen die halt viel mehr Dokumentationen machen. Also ich habe Unternehmen, die haben ernsthaft den strategischen Personalansatz, alle 3 Monate Personalgespräche durchzuführen, quasi um ihre Mitarbeiter zu steuern. Und die Vorgesetzten sagen, ich bin froh, wenn ich es einmal im Jahr schaffe. Also das haut gar nicht hin. Ja. Und
Das
das ist
ist
schon
ja
eine.
bei vielen schon ein Fortschritt, wenn es einmal im Jahr ein regelmäßiges Gespräch
Es ist ja nicht nur
gibt.
das Gespräch. Also ich muss ja in der Regel auch mehrere, also gerade wie ich die Struktur aufgebaut habe, dass ich sage so, ich habe ein Entwicklungsgespräch, wo will ich denn mit dem Beschäftigten hin? Und dann habe ich vielleicht nochmal ein Performance-Gespräch. So, wo stehe ich denn und wie ist es zu bewerten und Feedback? Und dann gibt es ja die unterschiedlichsten Methoden, dass ich so 360-Grad-Feedback habe und dass ich Kollegen nochmal mit befrage. Und da gibt es ja, die Systeme bieten ja da tollsten Sachen an. Ist alles online, ist alles formulargestützt und geht alles relativ schnell, aber man muss es halt machen. Ja? Und das Gespräch an sich, das findet halt statt, wie es stattfindet. Ja, und das findet auch nicht online statt.
Das ist eine ganz gute Kurve auch dazu, dass die eben eine Unterstützung oder eine Ergänzung sind, aber eben vieles vom direkten persönlichen Kontakt und Austausch gar
Unbedingt.
nicht ersetzen können oder ablösen können, sondern dass tatsächlich wie in vielen anderen Bereichen digitale Prozesse eine Ergänzung sind, entlasten können, aber wir auch vieles Bewährtes wie den direkten Austausch auch weiter zurückgreifen müssen.
Genau. Ja.
Okay.
Ja, super, vielen Dank. Ein sehr komplexes und sehr umfassendes Thema. Ja, ich versuche mal so ein paar Stichworte zu rekapitulieren. Du hast so gesagt, wir haben angefangen damit, die meisten Systeme sind cloud-basiert. Dann hast du so die drei Bereiche differenziert: Kernfunktionen, klassische Funktionen und strategische Funktionen. Die strategischen Funktionen sind sozusagen besonders wichtig jetzt sozusagen für die Transformation. Und dann noch so ein paar Stichworte genannt: administrative Personalarbeit verlagert sich zunehmend aus den Personalabteilungen raus. Dafür wird strategische Arbeit wichtiger. Für die Beschäftigten ist es sozusagen ein bisschen wichtig, die Transparenz sozusagen der Daten im Blick zu behalten. Warum werden welche Daten erfasst und was nicht erfasst ist, kommt nicht vor. Genau. Und am Ende haben wir gesagt, es ist eine Unterstützung, aber sozusagen die Personalarbeit, sozusagen strategisch, das kann auch nicht ersetzt werden.
Genau, ja.
Ja,
Genau.
spannend. Fallen mir gleich drei weitere Fragen für neue Gespräche ein, aber für heute ist, glaube ich, der Schlusspunkt erreicht.
Genau, vielen
Dann
Dank. Hat
vielen
Spaß gemacht.
Dank
Ja.
und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.